Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Leserinnen und Leser, ein komplettes Buch der Bibel in Gestalt einer einzigen Predigt zu besprechen, dazu hat man selten Gelegenheit. In unserem Podcast für den Monat Mai funktioniert es ausnahmsweise einmal, weil der dritte Johannesbrief eine der kürzesten Schriften der gesamten Bibel ist. Ein einziges Kapitel umfasst er nur mit 15 kurzen Versen. Er ist einer der wenigen Briefe, die einerseits einen wirklich privaten Charakter haben und die uns dennoch hineinführen in die Auseinandersetzungen der frühen Christenheit. Und gleichzeitig ist er ein merkwürdiges Schreiben, denn vieles in ihm bleibt sehr undeutlich. Aber hören wir vielleicht einfach einmal hin. Der Älteste an den lieben Gaius, den ich lieb habe in der Wahrheit. Der Älteste. Wir wissen nicht, ob der Autor sich hier als ein an Jahren alter Mann vorstellen will oder ob Ältester, griechisch Presbyter, als Amtsbezeichnung gemeint ist. Jedenfalls hat der Älteste keinen Namen und die frühchristliche Tradition sortiert diesen Brief wohl aus stilistischen Gründen, zum Beispiel wegen des häufigen Gebrauchs von Worten wie Wahrheit und Zeugnis, mit zwei anderen Briefen und einem Evangelium unter dem Namen des Johannes ein. Der Älteste, ob er nun Johannes heißt oder nicht, er schreibt an den lieben Gaius, von dem wir zwar einen Namen kennen, aber mehr Konkretes dann auch wieder nicht. Wir wüssten zum Beispiel ganz gerne, wo der Älteste und dieser Gaius sich jeweils aufhalten, welchen Weg also dieser Brief nimmt. Aber dazu erfahren wir nichts. Immerhin erfahren wir, dem Gaius geht es gut und der Älteste hat den innigen Wunsch, dass es ihm noch besser gehen möge. Mein Lieber, ich wünsche, dass es dir in allen Stücken gut gehe und du gesund seist, so wie es deiner Seele gut geht. Dieser Vers, liebe Hörerinnen und Leser, ist der Monatsspruch für den Mai 2022. Ein guter Wunsch für ganzheitliches Wohlbefinden. Mein Lieber, ich wünsche, dass es dir in allen Stücken gut gehe und du gesund seist, so wie es deiner Seele gut geht. Ein freundlicher Wunsch, ein liebevoller Wunsch, den zu hören, auch uns gut täte. Erstaunlich ist dieser Wunsch deshalb, weil der Älteste zwar weiß, wie es um die Seele des Gaius steht, aber nicht so genau, wie es um sein körperliches Wohlbefinden steht. Heute ist es doch zumeist umgekehrt. Wir wissen oft, ob unser Nachbar, unser Freund körperlich gut dabei ist, aber wir wissen nicht, wie es um seine Seele steht. Denn über Zipperlein und Wehwehchen und auch über ernsthafte Krankheiten des Leibes spricht es sich einfacher als über unser seelisches Befinden. Da halten wir uns zurück. Da wollen wir uns keine Blöße geben und nicht verletzlich erscheinen, auch wenn es uns elend genug gehen mag. Ob nun zu Zeiten des Neuen Testaments der Umgang mit solchen Dingen ein anderer, vielleicht ein offenerer war, wer weiß. Vielleicht macht der Älteste ja auch gar keine Aussage über das aktuelle Befinden der Seele des Gaius, sondern über deren generellen Zustand. Im Sinne von, seiner Seele kann es ja nur gut gehen, weil er nämlich in der Wahrheit, also im Glauben, wandelt. Der Älteste schreibt, denn ich habe mich sehr gefreut, als Brüder kamen und Zeugnis gaben von deiner Wahrheit, wie du wandelst in der Wahrheit. Ich habe keine größere Freude, als die zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Es wird gewandelt. Die frühe Christenheit, wie der Älteste sie kennt, ist eine Erzählgemeinschaft in Bewegung. Wir kennen ja heute nur das, was uns aus dieser Zeit in Form von Evangelien und Briefen erhalten ist. Aber damals wird das gesprochene Wort alles Schriftliche weit überwogen haben. Menschen zogen von Ort zu Ort, von Gemeinde zu Gemeinde. Sie überbrachten Neuigkeiten und Nachrichten, frohe und manchmal weniger frohe Botschaften, alles live an die Adressaten. Und so gewannen sie natürlich auch einen viel lebendigeren Eindruck voneinander, als das durch den reinen Schriftverkehr möglich gewesen wäre. Etwas, was wir in unseren Zeiten der Messaging-Dienste und der Smartphones, die wir so selten zum Telefonieren nutzen, vielleicht auch mal wieder bedenken könnten. Der Älteste schreibt: Mein Lieber, du handelst treu in dem, was du an den Brüdern tust, zumal an Fremden. Sie haben deine Liebe bezeugt vor der Gemeinde, und du wirst gut daran tun, wenn du sie weitergeleitest, wie es würdig ist vor Gott. Denn um Jesu Namen willen sind sie ausgezogen und nehmen von den Heiden nichts an. Solche sollen wir nun aufnehmen, damit wir Gehilfen der Wahrheit werden. Christen werden hier aufeinander verwiesen. Sie unterstützen sich gegenseitig. Und zwar nicht nur mit guten Wünschen und Gebeten, sondern ganz praktisch. Durch das Aufnehmen und Weiterleiten derjenigen, die für Christus unterwegs sind. Es gibt also materielle Hilfe für die Wege und die Aufgaben. Und der liebe Gaius ist in diesem Bereich wohl sehr engagiert. Eine harmonische Gemeinschaft also, diese frühen Christen? Es scheint, nicht jeder macht dabei mit. Denn der Älteste fährt fort: Ich habe der Gemeinde geschrieben, aber Diotrephes, der unter ihnen der Erste sein will, weist uns ab. Darum, wenn ich komme, will ich ihn erinnern an seine Werke, die er tut. Denn er verleumdet uns mit bösen Worten und begnügt sich nicht einmal damit. Er selbst weist die Brüder ab und hindert auch die, die sie aufnehmen wollen, und stößt sie aus der Gemeinde. Der zweite Name, der hier in diesem Brief auftaucht, diesmal ist es kein lieber Kerl wie der Gaius, sondern offenbar ein harter Hund, dieser Diotrephes. Er redet schlecht über die Brüder, er weist sie ab, die doch in der Wahrheit unterwegs sind. Er verweigert ihnen nicht nur die Unterstützung, sondern wirft sie sogar aus der Gemeinde. Aber wer das kann, Leute aus der Gemeinde hinauswerfen, also exkommunizieren, der muss doch wohl so etwas sein wie der Vorsteher dieser Gemeinde, ein Bischof quasi. Dann wird es natürlich merkwürdig, wenn dieser Diotrephes mit Leuten wie Gaius und dem Ältesten im Streit liegt, wer ist denn dann im Recht? Unsere Sympathien liegen naturgemäß wohl erst einmal beim Verfasser des Briefes, beim Ältesten. Seinem Gedankengang sind wir schließlich bis hierher gefolgt. Und wenn er recht hat, dann ist dieser Diotrephes ein Machtmensch, der aus irgendwelchen nicht näher genannten Gründen Leute vom Schlage des Ältesten und des Gaius einfach nicht dulden will. Es könnte aber auch anders sein, vielleicht ist ja Diotrephes im Recht. Vielleicht sind aus seiner Sicht der Älteste und Gaius nichts anderes als Störenfriede, Querdenker, Heretiker womöglich. Wir können es nicht entscheiden, denn wir wissen über die inhaltlichen Positionen beider Seiten zu wenig Konkretes. Deutlich wird aber ein Konflikt, zu dem es an vielen Orten und in zahlreichen Gemeinden der frühen Christenheit gekommen ist. Der Konflikt zwischen den reisenden, charismatischen Verkündern des Evangeliums und den ortsgebundenen Verwaltern der sich langsam festigenden Kirchenstrukturen. Da stand Spontaneität gegen Ordnung, Bewegung gegen Statik, Brüderlichkeit gegen Hierarchie. Welche Seite sich langfristig durchgesetzt hat, das wissen Sie. Für die Lebens- und Glaubensweise des Ältesten, des Gaius und ihrer Freunde, wurde der Platz in der Kirche immer weniger. Ob zu Recht oder zu Unrecht, lassen wir es offen. Der Älteste lässt sich jedenfalls noch nicht entmutigen. Er schreibt: Mein Lieber, nimm nicht das Böse zum Vorbild, sondern das Gute. Wer Gutes tut, der ist von Gott. Wer Böses tut, der hat Gott nicht gesehen. Demetrius hat ein gutes Zeugnis von jedermann und von der Wahrheit selbst. Und auch wir sind Zeugen, und du weißt, dass unser Zeugnis wahr ist. Ein dritter Name wird eingeführt, Demetrius. Über ihn erfahren wir ebenso wenig wie über die anderen. Vielleicht war er eine führende Gestalt unter den reisenden Boten aus dem Kreis des Ältesten. Aber auch das bleibt im Wagen, bleibt letztlich unbestimmbar und bleibt gerade darin typisch für die Glaubenswelt des sogenannten johannäischen Kreises, wie wir sie im Johannesevangelium und den drei Johannesbriefen finden. Eine Glaubenswelt, für die die konkreten Details einfach nicht so wichtig sind. Eine Glaubenswelt, in der es mehr um das Gefühl geht, mehr um das mystische Bewusstsein, eingebunden zu sein in ein göttliches Geschehen. In ein Geschehen, das sich im Wesentlichen im Inneren, im Seelischen abspielt und auf das Materielle und Körperliche nicht wirklich dringend angewiesen ist. Und da sind wir wieder bei den Glückwünschen vom Anfang. Das Wichtige ist, dass es der Seele erst einmal gut geht. Und dann wird das andere schon folgen. Und wenn es so ist, dass es der Seele gut geht, dann kann man alles andere auch entspannt angehen. Und so schließt der Älteste seinen Brief: Ich hätte dir viel zu schreiben, aber ich will es nicht mit Tinte und Feder an dich schreiben. Ich hoffe aber, dich bald zu sehen. Dann wollen wir mündlich miteinander reden. Friede sei mit dir. Es grüßen dich die Freunde. Grüße die Freunde, jeden mit Namen. Soweit der Älteste an seinen Freund Gaius. Soweit der Vertreter einer speziellen Form des frühen Christentums an einen Gleichgesinnten. Ich will es nicht leugnen, ich weiß nicht, was ich von dieser speziellen Form halten soll. Sie ist mir einerseits etwas zu verschwommen und riecht mir andererseits ein bisschen zu sehr nach Esoterik. Die klare Linie, die harte Kante eines Diotrephes, die scheint mir vielleicht ein wenig näher zu sein. Aber mit manchem in diesem Brief kann ich mich dann doch anfreunden. Mit dem Christentum in Bewegung, etwa indem man sich gegenseitig stützt und fördert. Und natürlich auch mit dem guten Wunsch, mit dem ich Sie in den Wonnemonat Mai entlassen möchte, liebe Hörerinnen und Leser. Mein Lieber, meine Liebe, ich wünsche, dass es dir in allen Stücken gut gehe und du gesund seist, so wie es deiner Seele gut geht. Möge das für euch und sie alle erfahrbar und spürbar werden. Amen.